Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 67, Kapitalanlage und Ethik. Heute möchte ich mal ein ganz anderes Thema aufschlagen, das mit der aktuellen Weltsituation zu tun hat. Und zwar möchte ich mal über das Thema Ethik und Kapitalanlage sprechen. Dabei soll es heute nicht um das Thema Nachhaltigkeit gehen und Governance etc. Es soll auch nicht um Rüstungsfonds gehen. Das ist etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss. Sondern es geht darum, ob man in Zeiten wie aktuell, wenn also Krieg auf der Welt herrscht und dadurch die Aktienkurse nach unten gehen, ob es dann eigentlich ethisch und moralisch vertretbar ist, zu investieren. Ich höre tatsächlich immer wieder von Kunden und Interessenten so Bedenken, die sagen, ja, darf man denn vom Leid anderer profitieren? Ist das in Ordnung? Mache ich da nicht zu Lasten der Kriegsopfer Gewinne? Das sehe ich anders und ich möchte das auch in diesem Podcast erklären, warum das nicht so ist. Also warum man nicht vom Leid anderer Menschen profitiert, wenn man niedrige Kurse nutzt, die durch Kriegsereignisse oder andere geopolitische Ereignisse, das können ja auch, ich sag mal, 9/11 Terroranschläge sein, es kann Corona sein, also Gesundheitskrisen. Das alles waren ja geopolitische Ereignisse, die Kurse nach unten gezogen haben. Und wo immer dann die Frage im Raum steht, ja, darf ich das denn jetzt ausnutzen? Ist das in Ordnung, moralisch vertretbar, diese niedrigen Einstiegskurse zu nutzen? Schade ich da nicht irgendjemandem mit, wenn ich das tue? Also es gibt diesen Begriff des Kriegsgewinnlers und da fühlt man sich manchmal vielleicht als Kriegsgewinnler, wenn man sagt, ich freue mich über die niedrigen Einstiegskurse, wenn auf der Welt Krieg ist. Da möchte ich erstmal definieren, was ist denn eigentlich ein Kriegsgewinnler? Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Ich zitiere mal, als Kriegsgewinnler werden Personen oder Organisationen bezeichnet, welche tatsächlich oder vermeintlich Notsituationen in Kriegszeiten ausnutzen, um überproportional hohen Gewinn zu erwirtschaften. Siehe auch Wucher, Anbieten oder Verkaufen einer Leistung zu einer deutlich überhöhten Gegenleistung unter Ausnutzung einer Schwächesituation eines Vertragspartners. Das ist wichtig. Also die Schwächesituation des Vertragspartners wird ausgenutzt. Darin besteht der Wucher und darin besteht dieses Kriegsgewinnlertum. Ausnutzung einer Schwächesituation, wenn diesem Vertragspartner keine Alternative zur Verfügung stehen. Auch das ist wichtig. Es stehen ihm keine Alternativen zur Verfügung. Er ist in einer Zwangslage. Wir können also nur dann von unethischem Verhalten reden, wenn der andere zum Beispiel jetzt seine Aktien verkaufen müsste. Und wir sagen, ah, prima, da freuen wir uns, reiben uns die Hände und treiben den Kurs vielleicht sogar noch weiter runter. Als Beispiel wird bei Wikipedia dann auch gleich was angeführt. Und zwar, wenn man bei einem Konflikt beide gegnerischen Seiten mit Waffen beliefert oder auch gegen ein Embargo verstößt, um dadurch den Gewinn zu maximieren. Also Sachen, wo man schon wirklich merkt, okay, wenn ich einen Krieg anheize, indem ich beiden Seiten Waffen verkaufe, dann versuche ich tatsächlich mir ein Geschäft aus dem Leid von Menschen zu machen. Bei Börsengeschäften ist das nicht so, denn wem schade ich, wenn ich eine Aktie günstig kaufe? Nochmal zur Erinnerung, Kriegsgewinnler machen Geschäfte mit den Opfern dieses Krieges. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich die nicht von jemandem, der in diesem Krieg verwickelt ist, sondern von irgendjemand anderem auf der Welt, der diese Aktie gerade besitzt. Das ist ja die Aufgabe der Börse und das, was ich auch so faszinierend finde. Wenn ich also sage, ich möchte eine bestimmte Aktie für 100 Euro kaufen, dann sucht die Börse jemanden auf der Welt, der genau diese Aktie für genau diesen Preis verkaufen will. Und dann bringt er uns beide zusammen und sagt, top, die Wette gilt, du verkaufst, du kaufst und das für 100 Euro und das kann man mittlerweile mit Mausklicks machen Das geht anonym, man sieht also gar nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Aber wichtig ist, tatsächlich ist das so. In dem Moment, wo ich eine Aktie über ein Handelssystem kaufe, sitzt irgendwo auf der Welt jemand anders, der genau diese eine Aktie verkauft. Und es ist seine freie Entscheidung, ob er das tut oder nicht. Wieder nochmal zur Erinnerung, Zwangssituation. Der andere Mensch, der seine Aktie gerade verkauft an mich für 100 Euro, der ist nicht in einer Zwangssituation. Jedenfalls muss ich nicht davon ausgehen. Ich kenne natürlich nicht den einzelnen Menschen, der das gerade macht, aber man kann schon davon ausgehen, dass jemand, der an der Börse handelt, dass es freien Stücken tut. Da wird ja niemand zu gezwungen. Egal also aus welchen Gründen er das macht, ob er jetzt Angst hat, dass die Kurse weiter runtergehen. Vielleicht sagt er auch, Mensch, ich habe an der Aktie prächtig verdient. Jetzt sehe ich, die Kurse gehen runter. Ich möchte meinen Gewinn sichern und möchte deswegen Gewinne mitnehmen. Kann auch sein. Also niemand weiß, warum jemand auf der anderen Seite gerade eine Aktie verkaufen will. Tatsache ist jedoch, wenn er diese Aktie an der Börse anbietet für 100 Euro, dann ist das seine Entscheidung. Er hat diesen Preis festgelegt und er muss diese Aktie nicht für weniger verkaufen. Also wenn ich beispielsweise sage, nö, ich kaufe die Aktie nur für 90 Euro, dann kann der andere sagen, das mache ich nicht, ich warte, bis mir jemand 100 Euro bietet. So kommen die Preise an Börsen zustande. Also nur wenn die beiden, Käufer und Verkäufer, sich einig sind und exakt den gleichen Preis verhandeln, wie gesagt, geht alles in Sekundenbruchteilen über Handelssysteme. Früher ging das ja wirklich noch, wenn man das zu diesen alten Filmen wie Wall Street sieht, da rannten die da tatsächlich noch mit ihren Orderzetteln durch die Gegend und mussten telefonieren und da ging das tatsächlich noch sehr, sehr analog. Und man hat das auch wirklich gespürt, wie die Aktien von A nach B gegangen sind. Heute sind das eigentlich nur noch Datenströme. Aber es ist immer so noch so, dass immer wenn eine Aktie gekauft wird, muss es jemanden geben, der diese Aktie verkauft. Und die Börse ist eben die Institution, die wie einen Marktplatz Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Jetzt behandeln wir ja hauptsächlich Investmentfonds. Bei Fonds ist das nicht ganz so direkt, denn die Fonds werden ja nicht oder in der Regel nicht über die Börse gehandelt. Man kann natürlich jeden Fonds über die Börse handeln, aber das macht keinen Sinn. Normalerweise werden Fonds über die Fondsgesellschaften, die Kapitalanlagegesellschaften ausgegeben. Das heißt, wenn ich einen Fondsanteil für 100 Euro kaufe, dann wende ich mich einfach an die Gesellschaft, zum Beispiel die DWS oder Columbia Threadneedle und wie sie alle heißen, und kaufe bei denen einen Fondsanteil für 100 Euro. Die Fondsgesellschaft kriegt jetzt die 100 Euro, legt die bei sich aufs Konto und wenn das Konto dann mal wieder ordentlich groß geworden ist von anderen Kunden, die Fondsanteile gekauft haben, dann werden sie dieses Geld investieren und dann ihrerseits die einzelnen Aktien kaufen. Und dann geht es genauso wieder los, wie ich das eben beschrieben habe. Auch die Fondsgesellschaften, wenn sie jetzt 1 Million Aktien kaufen, dann müssen sie auch jemanden finden, der auf der anderen Seite sitzt und die 1 Million Aktien zu genau diesem Preis verkauft. Letztendlich ist es also bei Investmentfonds ein bisschen über Bande gespielt. Aber der Mechanismus, also ich habe ein Angebot und ich habe eine Nachfrage, die 1:1 zusammenkommen müssen. Niemand steht unter Druck, jeder macht das freiwillig. Dieser Mechanismus ist immer der gleiche. Nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch Fonds, die planmäßig nur über die Börse gehandelt werden. Das sind die ETFs. Das ist genau das, was ETFs ausmacht. Das Kürzel steht für Exchange Traded Funds, also auf Deutsch an der Börse gehandelte Fonds. Das ist das, was ETF tatsächlich ausmacht, nicht die Tatsache, dass sie einen Index abbilden, wie häufig angenommen wird. Also, um das Ganze nochmal in ein plastisches Beispiel zu bringen. Meine Kunden wissen, dass ich liebe diese Vergleiche der Börse mit einem Wochenmarkt. So einen Wochenmarkt kennt jeder. Auch in Großstädten gibt's Märkte, wo man hingehen kann und dann wirklich direkt beim Bauern seine Tomaten oder seine Kartoffeln kaufen kann. Jetzt gehen wir zu einem Tomatenstand und sehen, Mensch, da hat aber einer richtig günstige Tomaten im Angebot. Der Bauer bietet seine Tomaten sehr, sehr günstig an, weil er vielleicht eine tolle Ernte hatte oder sein Lager ist voll. Ich weiß nicht als Kunde, warum der Preis seiner Tomaten gerade so günstig ist. Ich kann ihn natürlich fragen und er wird mir sagen, ja, ich kann die Tomaten so günstig anbieten und ich freue mich, wenn du sie kaufst. Wenn ich also jetzt mich entscheide, diese günstigen Tomaten zu kaufen, ist das dann unethisch, weil die Ernte des Bauers so gut war, weil er sein Lager so voll hat und eben aus marktwirtschaftlichen Gründen sagt, okay, dann gehe ich einfach mit dem Preis runter. Der Bauer macht ein aktives Angebot. Er hat sich überlegt, wie viel brauche ich, um meine Tomaten zu verkaufen, und bietet diesen Preis an. Und wenn ich diesen Preis bezahle, wird er sich freuen, denn das ist sein Geschäftsmodell und den Preis hat er selber festgelegt. An dem Beispiel merkt man, wenn ich mich in einem freien Markt bewege, wo es Angebot und Nachfrage gibt, dann ist es nicht unethisch, zu einem bestimmten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Ausnahme, wie gesagt, wenn ich irgendwo eine Notlage ausnutze oder, was natürlich auch immer wieder vorkommt und was auch zu Recht kritisiert wird, wenn Menschen ganz bewusst Kurse manipulieren. Also es gibt ja Short-Seller, die versuchen, besonders kleine Aktien in die Knie zu zwingen, indem sie sehr viele Short-Selling-Attacken vorbereiten, also geliehene Aktien verkaufen, das ist dieses Short-Gehen. Damit verbreiten sie Angst im Markt, ja, also es werden auf einmal sehr viele Verkaufskontrakte sichtbar. Menschen meinen, okay, ich muss diese Aktie jetzt verkaufen, also das ist dann die Not, in der die Kunden, in der die Anleger dann sind, weil sie meinen, die Aktie fällt ins Bodenlose, sie verkaufen ihre Aktien und was macht der Shortseller? Wenn die Aktie richtig runtergeprügelt ist, weil alle verkaufen wollen, kauft er die Aktien billig zurück. Das ist tatsächlich unethisch, das ist Marktmanipulation und das ist auch strafbar, sowas darf man nicht machen. Denn damit hat man tatsächlich Leid verursacht, ganz aktiv, indem man die Aktie einer Firma runtergeprügelt hat und indem man ganz bewusst anderen Menschen Vermögen entzogen hat, indem man ihr Vermögen, also ihre Aktien, runtergeprügelt hat, sodass ihr Vermögen weniger geworden ist. Aber nochmal, nehmen wir mal wieder die Firma Siemens, die muss ja bei mir immer als Beispiel herhalten. Wenn die Aktie der Firma Siemens sinkt, weil im Iran Krieg ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Siemens oder Menschen im Iran schädige, wenn ich diese Aktie kaufe. Wenn die Siemens-Aktie im Krieg fällt, dann nur deshalb, weil die Anleger, die die Aktie besitzen, plötzlich Panik kriegen und meinen, alles muss raus. Das ist genau das, was ich auch schon häufig erklärt habe. Das macht keinen Sinn, Panik zu kriegen, wenn irgendwelche geopolitischen Ereignisse passieren. Aber wenn Menschen das tun und ihre Aktien verkaufen wollen, dann ist das ihr gutes Recht. Und die möchten dann diese Aktie loswerden. Die werden nicht gezwungen, sondern sie machen das aus freien Stücken. Sie möchten diese Aktie verkaufen. Und dann ist es nicht unethisch oder moralisch verwerflich, wenn ich sage, prima, ich kaufe diese Aktie. Denn immer, wenn ich Schnäppchen machen möchte, wenn ich also sage, ich möchte zu niedrigen Kursen einkaufen, muss ich jemanden finden, der zu diesen niedrigen Kursen verkauft. Und das ist nun mal so, dass es immer dann, wenn aus irgendwelchen Gründen Angst und Panik herrscht, also Kriegssituationen, die Covid-Pandemie, Terrorattacken, es gibt immer wieder schlimme Ereignisse, die dazu führen, dass die Kurse plötzlich runtergehen. Deshalb, wenn die Kurse noch weiter sinken, im Moment sind sie etwa so weltweit um 10% gesunken. Ich sage nach wie vor, das ist nichts Besonderes. Das passiert regelmäßig. Das passiert eigentlich jedes Jahr, dass die Kurse der großen Indizes mehr oder weniger schwanken. Nehmen sich wieder die Volatilität zur Hilfe. Die Volatilität bezeichnet die mittlere zu erwartende Wertschwankung nach oben und unten. Und wenn man sich die mal von irgendwelchen Aktienindizes ansieht, also DAX oder S&P 500, MSCI World, dann wird man feststellen, dass die im Schnitt so etwa bei 15 liegt. Also 15% Kursschwankung nach oben oder nach unten ist normal, ist das, was ich als Anleger erwarten muss und aushalten muss, wenn ich in diese Indizes investiere. Deshalb, was wir im Moment erleben, ist kein Crash, Das ist eine ganz normale Marktreaktion und ich habe es ja auch schon in meinem letzten Podcast angedeutet. Ich bin eigentlich eher verwundert, dass die Reaktion so relativ verhalten ist. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass bei einem solchen Ereignis die Kurse deutlich mehr verlieren. Von daher abwarten und zukaufen, wie gesagt, ja. Also die niedrigen Kurse dürfen ruhig genutzt werden, dürfen auch guten Gewissens genutzt werden. Und ich bin gespannt, wie sich die Märkte in Zukunft weiterentwickeln. Wenn sich das tatsächlich herausstellt, dass dieser Krieg noch länger dauert, dann gehe ich durchaus davon aus, dass die Kurse auch noch weiter sinken. Ich hoffe jedenfalls, dass der Krieg bald zu Ende ist und auch das Leid der Menschen, die daran beteiligt sind, aufhört. Denn Krieg ist immer furchtbar. Und keiner möchte das. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.